Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin natürlich ich, der Justin Hombach, mein Podcast-Kollege, der
Fabian Ratzak. Servus Justin.
Grüß dich. Und heute haben wir zu Gast unsere erste weibliche Person als Gast hier, tatsächlich, fällt mir gerade auf.
Stimmt.
Premiere auch hier. Yay, wir sind endlich divers geworden. Wird auch mal Zeit. Müssen wir echt mal ein bisschen noch dran arbeiten. Annika Teubner. Hallo Annika,
hi.
Grüße dich.
Hallo Annika, grüß dich.
Wir haben Annika aber nicht eingeladen, weil sie weiblich ist, sondern wir haben sie wegen ihrem Gitarrenspiel eingeladen. Weil Annika hat einen ganz speziellen Style, der ein relativ moderner Style ist. Ein Style, mit dem ich persönlich noch nicht so viel Kontakt hatte, weil er dann doch sehr, 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 sehr exotisch ist. Und zwar haut die Annika gerne auf ihre Gitarre rum, um das mal einfach auszudrücken. Annika ist eine Person, die viel Percussive-Akustik-Gitarre spielt. Und da wir noch nie über dieses Thema hier gesprochen haben, dachte ich mir, nachdem ich sie damals live gesehen habe auf der Guitar Summit, hey, wir holen sie in unsere Show und reden mal über diese Thematik, weil bei Annika auch noch die ganz andere Sachen mit dabei sind, die relativ spannend sind. Ihr Alter und dementsprechend auch den Einfluss, den gewisse Leute auf ihr Gitarrespiel haben, wo manch einer von uns denken würde, what, der Typ ist 15 Jahre jünger als ich, wie kann der Einfluss haben auf andere Menschen, aber ja, so, das passiert halt, wenn man älter wird, genau, aber Annika, schön, dass du hier bist, ja, Annika, dann fangen wir doch mal einfach mal so ein bisschen an mit deinen Wurzeln, stell dich doch mal kurz in eigenen Worten vor,
okay.
Deine kurze Vorgeschichte, noch kurz dein Alter, du bist nicht die jüngste Person, die ich sehe bei das Let's stimmt. Talk Guitar geschafft hat, letzte Folge gab es noch einen Jüngeren mit 18 Jahren,
krass,
ja, oder vorletzte, je nachdem, wann diese Folge hier rauskommt. Frank Steffen Müller wird nicht der Jüngste
sein. Nee, ich glaube, das war der Älteste.
Frank könnte sogar der Älteste sein. Ja. Genau, Annika, leg mal los.
Okay, also ich bin 22 Jahre alt, komme aus dem schönen Bayern und spiele jetzt seit ungefähr 15 Jahren Gitarre, würde ich knapp sagen.
Ach doch,
oh, so das ist schon aber echt lang.
Das ist schon.
Das also ich habe mit so.
Das ist nicht so viel älter, länger
mit
als ich.
Sieben oder acht angefangen, genau.
Ach krass.
Ach so früh.
Und ich habe dann, zu Beginn praktisch selber mir Akkorde beigebracht. So hat das Ganze angefangen, weil ich eine Gitarre geschenkt bekommen habe zu Weihnachten. Das geht wahrscheinlich vielen so. Und ja, das hat mich dann irgendwie interessiert. Da dachte ich mir, probierst du das mal aus? Hatte ich dann so ein schönes Heft dazu, wo die Bilder von den Akkorden drin waren, wie sie gegriffen werden. Und das hat ganz gut geklappt. Und dann habe ich viel Ärzte gespielt am Anfang.
Cool.
Also damit hat es angefangen, genau. Weil ich die Lieder cool fand, auch schon in dem Alter tatsächlich. Hat mir mein Onkel so ein bisschen in die Wiege mitgelegt, kann man mal so sagen. Genau, dann habe ich da viel Akkorde gemacht, viel gesungen dazu auch. Und dann meinte meine Mama und mein Papa irgendwann, ja, die stecken wir jetzt einfach mal in Unterricht. Wieso nicht? Mhm. Und seitdem bin ich irgendwie dabei geblieben. Also ich habe dann mit 9 angefangen, in Unterricht zu gehen. Habe das dann meine ganze Schulzeit über gemacht, war dann am musischen Gymnasium.
Cool.
Genau, ich bin ganz normal zum Gymnasium gewechselt und bin aber erst in der 8. Klasse dann diesen musischen Zweig rein. Eigentlich auch mehr oder weniger aus dem Zufall, weil meine beste Freundin zu der Zeit dann da war. Und die hat gesagt, ja, wäre doch witzig, wenn du damit hingehst. Kannst ja schon Gitarre spielen. Und so hat es dann geklappt. Und dann habe ich irgendwie für mich entdeckt, okay, vielleicht machst du das doch mal beruflich. Klappt doch ganz gut. Weil ich dann mit 16 müsste es gewesen sein, bei Jung musiziert mitgemacht habe. Das erste Mal. Und ja, das ist dann ganz gut gelaufen. Ich habe dann direkt Höchstpunktzahl im Bundeswettbewerb bekommen. Genau, also da habe ich dann schon, oder erst ab dem Zeitpunkt habe ich so richtig gemerkt, okay, ich kann scheinbar doch recht gut Gitarre spielen. Das war vorher einfach nur ein Hobby. Und dann hat man gecheckt, okay, andere Leute finden es auch ganz gut, was du da machst. Und dann habe ich ja zuerst Brauwesen studiert in Freising.
Sehr geil.
Was hast Brauwesen, du studiert?
Brauwesen.
Was ist denn Brauwesen?
Na, Bierbrauen.
Ach, Bierbrauen. traurig.
Geil, jetzt wissen wir, wo wir unser Bier herkriegen. Justin.
Aber das habe ich nicht fertig gemacht.
Ach so, okay.
Das sei irgendein Gitarrist, der Brauwesen, der ganz besondere klassische Gitarrenbücher veröffentlicht hat. Ich habe gerade nur als Gitarrist irgendwie wieder gedacht. Ach, aber das ist ja geil. Wo, in Kulmbach oder was?
Nee, in Freising.
Oder wo kann man das machen? In Freising.
Genau, ja. Mein Stefan.
Ach, geil.
Ja, das habe ich
kannst
dann.
Das heißt, warte, Moment. Jetzt müssen wir den Podcast kurz thematisch wechseln. Er ist noch mal deutlich interessanter geworden.
Jetzt wissen wir, wo unsere Bierquelle ist.
Das heißt, geil. Du kannst Bier brauen, oder wie?
Naja, also theoretisch schon. Ich habe es einmal mit Kommilitonen gemacht, seitdem nicht mehr. Das ist schon ein bisschen her. Ich habe ja 2019 Abi gemacht, dann 2019 Ende Herbst da angefangen. Und dann habe ich das ein Semester in Präsenz gemacht und dann kam ja schon Corona, ne? Von dem her, dieses Semester habe ich dann voll mitgenommen.
Genau.
Oh Gott. Ja, schön. Genau, das ist wirklich spannend zu hören.
Das hat mir auch noch schnell.
Leider aktuell auf Bier verzichten. Ja, blöse Gerste oder wie auch das immer heißt. Mein Gluten, das will das nicht mehr so wirklich.
Aber es gibt ein richtig gutes glutenfreies Bier.
Es gibt glutenfreies Bier,
Leute.
Jetzt erstmal, ne.
Das heißt Lamsbräu heißt es. Ist gut sogar.
Lamsbräu?
Ja.
Geil.
Okay.
Das
kann ich dir empfehlen.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich Bier gesoffen habe, dass danach mein Magen ganz schön gestreikt hat.
Oh je.
Ja, probier das mal aus. Das schmeckt.
Das heißt, heute wird sich einer hinter die Binde gekippt. Das ist doch gut zu wissen. Lamsbräu. Sehr schön. Seht ihr, da ist auch für mich sehr viel Mehrwert aus diesem Podcast allein jetzt schon in den ersten 2 Minuten rausgekommen. Sehr geil. Oh, es ist informativ. Toll. Weiter geht's. Wieder zurück zum, Gitarre.
Also eine kurze Frage habe ich noch. In deiner Familie, also ist deine Familie auch sehr musikalisch? Bist du da irgendwie reingewachsen?
Nee,
oder?
Eigentlich gar nicht.
Ah, okay.
Also, ich habe den Background.
Wurde in deiner Familie schon immer Bier gebraut? Bist du da rein?
Ja, tatsächlich. In unserer Familie gab meine Urgroßeltern hatten eine Brauerei damals. Also das kam nicht von irgendwo, das Interesse.
Sehr gut.
Zu dem Bier-Session, okay.
Mhm. Genau, also okay, weiter im Kontext. Meine Eltern sind jetzt nicht die musikalischen, haben natürlich in ihrer Kindheit mal Klavier gespielt, ein Jahr lang oder so. Und meine Mama kann auch ganz gut singen. Also ich würde sagen, das kommt eher von der Seite von meiner Mama, aber es hat niemand wirklich ein Instrument gelernt. Also mein Onkel hat immer mit mir ein bisschen Gitarre gespielt, der kann halt Akkorde spielen, ein bisschen dazu singen. Ein bisschen Schlagzeug kann er auch noch, aber ja, der hat mir schon so den Anstoß gegeben, mich dafür zu interessieren, weil er mir eben die Gitarre geschenkt hat, wie ich vorhin erzählt habe, aber sonst gab es da niemanden eigentlich.
Den Unterricht, den du hattest, das würde mich vor allem interessieren, auch auf das, was dann gleich in deiner Karriere kommen wird. Mhm. War das dann, ich sag mal, klassischer Pop-Gitarrenunterricht? Ging das schon in Richtung E-Gitarre oder war das mehr klassische Gitarre, was du da gemacht hast?
Also ich habe angefangen mit klassischer Gitarre natürlich, wie es wahrscheinlich die meisten machen. Habe dann diverse Gitarrenschulen gelernt, mit denen halt geübt und so.
So hast du es auch gerne gemacht mit der klassischen Gitarre. Du bist keiner von denen, die dann gesagt haben, lernt der klassischen Gitarre.
Wer
macht
so ein
das
Ding.
Schon gerne?
Also ich
ja, gut, aber jetzt bist du ja auch, ne, wenn du anfängst, ist das ja was anderes.
Als ich angefangen habe, kannte ich ja nichts anderes. Ich kannte Akkorde spielen und von dem Rest hatte ich ja gar keine Ahnung. Das war ja so ein großes Feld. Und dann dachte ich mir, machst du halt jetzt mal das, was dein Lehrer dir sagt, wird schon passen. Mhm. Und dann haben wir eben diese Gitarrenschulen durchgemacht. Und dann kam ein ganz witziger Sprung irgendwann im Unterricht, weil ich hasse klassische Gitarre eigentlich. Also hassen ist ein starkes Wort, ne? Aber ich höre es nicht an, so eine Musik.
Und also generell klassische Musik oder meinst du jetzt
klassische Musik höre ich gerne. Es geht jetzt um klassische Gitarre.
Ja, okay.
Also das sind irgendwie, also wenn ich mir jetzt so ein Orchesterstück anhöre oder so, das finde ich total cool und höre ich mir richtig gerne an und mache mir Gedanken, was passiert da und so. Aber wenn ich mir klassische Gitarre anhöre, das löst irgendwie gar nichts in mir aus. Außer vielleicht noch so Flamenco-Sachen, Tango, das noch eher. Das spiele ich auch tatsächlich mal ganz gerne, wenn der Unterricht das verlangt jetzt von mir hier, aber da komme ich ja später noch dazu wahrscheinlich. Ja, aber sonst ist einfach nicht so meins. Ich bin immer der Typ, ich muss Stücke, die ich spiele, richtig feiern. Dann wird's gut. Und wenn die mich halt nicht so interessieren, dann Ja, und das kam dann eben auch im Gitarrenunterricht irgendwann zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, hey, hör mal, es interessiert mich nicht.
oder bist du rebellisch?
Gar nicht interessiert. Ja, also ich hatte dann auch mal bestimmt eine, ja, ein, zwei Jahre lang, wo ich gesagt habe, nee, du meldest dich jetzt nicht mehr an, du hörst jetzt auch auf gar keinen Bock mehr und so, weil es dann auch immer nach der Schule war und ich dann irgendwie länger bleiben musste, solche Sachen. Es hat mich genervt. Als Teenager nervt dich das. Du willst deine Freizeit, du willst deine Ruhe. Mhm. Genau, und irgendwann ging das dann so weiter, bis ich, glaube ich, 15 war ungefähr. Also doch 6, 7 Jahre Unterricht, der mir zwar viel gebracht hat, aber jetzt nie ein Stück dabei war, wo ich gesagt habe, boah, das ist es, richtig geil. Und dann hat mein Gitarrenlehrer damals mir ein Stück vorgeschlagen. Und das hieß Ocean von John Butler. Kennt ihr das?
Mhm. Das hast du gespielt bei der Gitarre.
Das habe ich gespielt, oder? Genau. Ja. Also das habe ich schon mit Ende 15, 16 habe ich das das erste Mal gelernt sozusagen. Das spiele ich bis heute noch richtig gerne. Das ist eigentlich mein liebstes Stück auf der Gitarre, muss ich fast sagen. Mhm. Und genau, ab da an ist dann irgendwie ein bisschen was passiert, würde ich fast sagen. Also das war so das erste Stück in diese Fingerster-Richtung, was ich kennengelernt habe so richtig. Also wir haben natürlich mal ein Popstück mit einem Zupfmuster gespielt oder sowas oder eine Melodie auf der Western-Gitarre. Aber ich habe auch dann meine erste Western-Gitarre erst mit 15, 16 gekauft, eben für dieses Stück, für Ocean, weil ich dann mit Western-Gitarre anfangen wollte deswegen. Weil ich auch fand, es hört sich cooler an. Also ich liebe diesen Sound von Western-Gitarren. Und von klassischen Gitarren, das holt mich gar nicht ab einfach.
Mhm. Genau. Jetzt hab ich da noch eine Frage, weil in dem Zeitraum, wo du, ich sag mal, die Gitarre für dich entdeckt hast. Ich meine, warte mal, du bist jetzt 22, du hast so mit 9, hast du gesagt, mit dem richtigen Unterricht angefangen. So vor 11 Jahren, das muss dann, oh mein Gott, 2011 gewesen sein oder sowas. 2011,
2010, 2012, irgendwie sowas, ja.
2010, ja. Genau. Jetzt hast du natürlich in der Phase etwas mitbekommen, was für einen Fabian und mir in unserer Entwicklungsphase völlig fremd war, nämlich sozialen Medien. Wie hatte das denn für dich einen Einfluss auf deinen Gitarrengeschmack? Oder hast du damals schon viel auch in Instagram Leute gefolgt, dort, ich sag mal, eine Vorliebe für gewisse Künstler entwickelt? Oder warst du einer von den braven Teenagern, die sich von Social Media komplett ferngehalten haben?
Also, da war ich natürlich komplett unterwegs.
Okay. Natürlich.
Ist ja ganz klar. Das hat dann damit angefangen, dass ich ja relativ früh auf YouTube, man kannte ja diese Fingerstyle-Gitarristen, die auf YouTube gefühlt jedes Stück einmal arrangiert haben, wie Sunga Jung zum Beispiel, der aus Korea kommt.
Stimmt. Genau. Andy McKee, glaube ich auch, ne, zu der Zeit.
Genau, und ja, der war da auch schon aktiv auf jeden Fall, viel auf YouTube auch. Und ich hatte dann Sunga Jung eben entdeckt, in ganz jungen Jahren, vielleicht mit 10 oder so. Mhm. Und der hat mich natürlich schon sehr inspiriert. Ich habe das gesehen, dachte mir, boah, das ist krass, das möchte ich auch. Und das, ich glaube, der war einer der Ersten, der mir diesen Anstoß in diese Richtung gegeben hat. Also ich glaube, es war sogar der Erste. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich davor irgendwen anders geguckt habe. Und der hat ja wirklich jedes Stück, was man sich nur denken konnte, hat der da ja hochgeladen. Und dann hat man da immer was gefunden.
Also das finde ich halt super, super spannend, super interessant, so mal der Blickwinkel, weil Sunga Jung ist jemand, den ich damals als Lehrer kennengelernt habe, wo Leute auf mich oder Kinder auf mich zukamen und gemeint haben, hier Pirates of the Caribbean Version und keine Ahnung was, können wir das von dem lernen? Und jetzt mal jemanden zu haben oder jetzt 10 Jahre später jemand, der damals als Kind diese Person entdeckt hat und jetzt halt eben professioneller Musiker ist oder Musikerin ist, das ist schon ein interessanter Point of View irgendwie. Das ist schon sehr spannend und man fühlt sich wieder relativ alt bei solchen Gesprächen, weil man merkt, scheiße, das ist auch schon wieder 10 Jahre her, als man Sunga Jung das erste Mal irgendwie gehört hat. Ja, ja, krass, aber cool. Mhm.
Genau, und dann hatte ich ein Stück von ihm gefunden, das hieß Seventh Number 9, glaube ich, war es. Ja, ich glaube, so hieß es. Und es war eben so ein bisschen Strumming mit so Jazz-Akkorden und dann ein paar Läufe noch dazwischen. Also es war nicht kompliziert aufgebaut, schön auf den Stufen, in der Tonart. Also es war wirklich ein simples Stück, was aber für mich zu der Zeit natürlich schwer zu spielen war. Und genau, das war, glaube ich, das erste von Sunga Jung, was ich gespielt habe. Da kamen dann natürlich ein paar dazu. Aber die Reise mit Sunga Jung hatte er dann erstmal aufgehört, als ich mit diesem Ocean angefangen hatte von John Butler. Das hat mir mein Gitarrenlehrer damals gezeigt, das weiß ich noch, das hat er mir auf YouTube vorgespielt, weil er das selbst nicht spielen konnte. Also wir haben das dann praktisch gemeinsam gelernt sozusagen.
Geil.
Kurz nochmal, kurze Zwischenfrage, war das, ist das der Lehrer, den wir gemeinsam kennen?
Genau,
ist
ja.
Ist das schon der Benjamin?
Den kennst du, ja. Alles klar.
Also ja, ganz interessant, der Gitarrist mit Fabian, nur dass du im Bilde bist, haben wir, wo wir abends, Samstagabends im Hotel waren, in der Dorinth-Bar, falls du dich noch erinnerst,
ja, dass dein Alkoholpegel kriege ich noch hin. Ja, ja, klar.
Ich nehme mich nicht mehr, ich kann mich nur noch an den Burger King danach erinnern.
Ja, stimmt.
Warum ich wohl so viel getrunken habe, Annika? Ich möchte jetzt hier niemanden angucken, ja?
Ich weiß es auch nicht.
Nee, aber dann standen wir da draußen und spricht mich ein Typ an und er war halt mal 1-2 Stunden Schüler bei mir und hat auch meinen Kurs und so. Und dann hat sich rausgestellt, ach, das ist der Lehrer, von dem Annika gerade die ganze Zeit redet. So. Ich hatte
auch schon mal Unterricht bei mir. Die Welt ist klein.
Ja, oder halt Deutschland. Ja, genau, sorry, ich wollte dich da jetzt aber nur kurz unterbrechen.
Genau, der hat mir das gezeigt. Ich habe es auf YouTube mit ihm angeschaut und dann saß ich erstmal da mit offenem Mund und dachte mir, was, du denkst, ich kann das spielen? Also das hat, glaube ich, richtig viel mit reingespielt, dass mein Lehrer, der Benjamin, eben viel Vertrauen, glaube ich, in mich hatte, viel Potenzial gesehen hat, was ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht in mir selbst
guter
gesehen habe.
Ja.
Also der hat mich da richtig gepusht. Er so, ja, natürlich schaffst du das und das üben wir jetzt, das kriegen wir hin, wir sprechen das durch und dann klappt es. Und das war für mich halt irgendwie unmöglich zu spielen, als ich das gesehen habe. Das ist, also ich fand das total krank einfach.
Und dann hast du dich hingesetzt und hast geübt, geübt, geübt.
Genau, und dann hatte ich glaube, das war auch das erste Stück, was ich in einem Open Tuning gespielt habe. Also ich glaube, vorher kannte ich das auch noch nicht. Also sehr viele neue Felder sind da aufeinander gefallen.
Welches Tuning ist das?
Das müsste C, G, C, G, C, E sein.
Ah, Open C. Mhm.
Genau. Und ja, dann ist gar nicht so viel Zeit vergangen. Ein paar schwere Stellen hatten wir dann rausgestrichen, dass es nicht zu kompliziert wird. Ja, dann konnte ich das auf einmal spielen. Und dachte mir, okay, krass. Hätte ich mir selbst jetzt nicht zugetraut, hat dann geklappt. Das war auch ein Stück, was ich bei Jung Musiziert dann damals gespielt habe. Ja, so hat es dann angefangen. Und genau, in der Zeit hatte ich dann eben, kurz nachdem ich das gelernt hatte, für Jung Musiziert mein Programm zusammengestellt. Und da waren dann auch Sachen mit Loopstation dabei, ein bisschen Improvisation, cool. Kam da das erste Mal dazu. Dann habe ich damals auch mein erstes eigenes Stück geschrieben. Was ich, glaube ich, nur für Jung Musiziert damals gespielt habe, danach nie wieder. Also es war jetzt nicht besonders gut, aber es hat ja gereicht. Genau, und dann fing das halt an, dass mein Gitarrenlehrer mich da echt motiviert hat, komm, mach da mit, das wird cool. Und ich so, ja, was soll ich da, da kann ich ja nicht mal was gewinnen. Also so hat es dann angefangen. Und dann hat er mich eben überredet. Ich habe dann mitgemacht, ist ja ganz gut gelaufen, hat ja im Bundeswettbewerb die Höchstpunktzahl. Und dann habe ich ab dem Zeitpunkt gecheckt, okay, du kannst es irgendwie. Und dann bin ich natürlich in diesen Stil, weil der mir super, super, super viel Spaß gemacht hat, richtig reingerutscht. Also dann, ja, dann ging es bergab schon fast, aber in dem positiven Sinn. Also nur noch auf YouTube gehangen, irgendwelche Gitarristen gesucht und das war eine total coole Zeit, auch weil mich da so viel inspiriert hat und ich noch so viel Neues entdecken konnte. Das kenne ich ja jetzt alles schon. Das so wünsche ich mir manchmal zurück.
Das kommt selten irgendwann später wieder vor. Ich bin auch immer wieder froh, wenn es Gitarristen gibt, wo ich merke, okay, krass, da entdecke ich gerade viel Neues in meinem Stil drin. Vor allem, wenn sie jünger sind. Das ist immer sehr inspirierend und frustrierend.
Ja, die Generation wird immer besser, du.
Ja, und dann, nach Jung Musiziert, hatte ich dann, glaube ich, auf YouTube, weil wir nach neuen Stücken gesucht haben, das erste Mal ein Video von Marcin Patricalek gesehen. Da habe ich den dann entdeckt gehabt, auf YouTube war das. Das war damals noch ein Video von Candy Red Records, müsste es gewesen sein. Ich glaube, für die hat er auch mal
genau, das Record-Label, was auch ganz viel von diesen Fingerstyle-Leuten gemacht.
Ja, da sind ja, also Fingerstyle machen die ja eigentlich jeden, den man kennt fast. Das ist ja total, total krass auch. Und da hatte ich dann von ihm, ich glaube, es war Asturias, habe ich dann entdeckt gehabt. Und es ist praktisch wie das klassische Asturias, wie man es kennt, nur dass er die ganze Zeit nur tappt und dazu auf der Gitarre rumhaut.
Das klassische Asturias, was hier jeder kennt.
Das kennt dann
schon wieder. Ja doch, ich habe tatsächlich schon. Ich kann es tatsächlich so ein bisschen zuordnen. Nur ein bisschen.
Ja, was ist das denn nochmal für ein Stück?
Wenn du das hörst, dann kennst du das.
Das kennst du hundertprozentig, ja, ja.
Also okay. Das kennt wirklich jeder eigentlich vom Hören. Das weiß natürlich
aber
nicht jeder.
Aber ist es dieses...
Ja, du kennst es doch.
Ah, okay, ich wusste nicht, dass das Asturias
ist. Genau, das ist es. Und es hat er dann statt zu zupfen einfach getappt. Und dazu auf der Gitarre rumgehauen. Ich dachte mir, oha.
Was macht der da?
Der haut auf seine Gitarre. Wie geil ist das denn? Also ich saß da, es hat mich so geflasht und ich wusste, das will ich auch. Mhm. Also es war immer so, ich möchte, also es hat mich so beeindruckt. Ich wusste, ich möchte jetzt andere Leute damit beeindrucken. Oder erst mal mich selbst. Ich möchte einfach mich ausleben jetzt in dem Moment. Und dann habe ich das meinem Lehrer gezeigt, Benjamin. Und dann meinte er so, okay, habe ich jetzt auch so noch nicht gemacht, aber das lernen wir jetzt. Also
das
der
cool,
hat
auch super halt mit offen dir so zusammen auch, ja. Lernen voll, ja. Will. Ja, ja.
Dass der hat er immer
nicht
mitgemacht.
Sagt, nö, kann ich nicht. Das ist wirklich ein guter Benjamin, ja. Wenn du das hier hören solltest. Chapeau.
Ich hoffe, er hört es.
Ja. Finde ich auch. Sehr gut. Sehr
also cool. Rückblickend wirklich, der hat super Lehrer, wirklich. Also der hat auch ihren Vorschlag von mir angenommen, hat nie gesagt, nö, das Stück spielen wir jetzt nicht. Also der hat mich das schon sehr mitgestalten lassen und ich glaube, das war wichtig.
Cool. Mhm, das ist sehr klar.
Dass ich in diesen Stil so abrutschen konnte. Da hat er sehr viel dazu beigetragen. Und so hat es dann angefangen eben mit dem Asturias, mit der Version von Marzin, dass ich in dieses Perkussive richtig abgedriftet bin. Also ab dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, nur noch solche Sachen gespielt. Also ich glaube nicht, dass da noch irgendwas Normales dazwischen war. Außer solche Bandstücke, weil Benny auch noch die Musikschuhband geleitet hat damals. Da habe ich dann natürlich auch E-Gitarre, Bass und sowas immer mitgespielt. Mhm. Genau, aber dieses Fingerstyle-Zeug, ich glaube, nur noch solche Sachen. Und dann habe ich halt eine gewisse Vorliebe für die ganzen Arrangements von Marzin entwickelt. Weil ich fand die geil, da war so eine Kraft dahinter, so. Ja, also der hat das einfach immer mit so viel.
Schon viel Ausdruck dabei.
Genau, ja, also, ja, genau, Energie, das Wort habe ich gesucht, danke. Das war einfach geil. Der hat sich dahingestellt, so ein junger Typ, der war damals auch 16 oder so vielleicht, dass der angefangen hat, so wirklich mit YouTube. Und dann steht der da, du denkst dir, was kommt jetzt? Und dann rastet der komplett aus und dann ist wieder still danach. Und das fand ich so, so geil irgendwie. Und genau, ja, Asturias habe ich dann gespielt. Dann hat er noch ein eigenes Stück von ihm, das hieß Storm. Das spiele ich heute auch noch richtig gerne. Also Asturias habe ich schon länger zur Seite gelegt, aber Storm spiele ich bis heute bei Konzerten. Wenn ich mal irgendwie noch was Lautes brauche, was Wildes, dann kommt es mit ins Programm. Ja, und dann hat es eben auch angefangen zu der Zeit, dass ich Konzerte gespielt habe. Das habe ich vorher ja auch fast gar nicht gemacht, außer vielleicht mal im Altersheim, einen Vorspielabend von der Musikschule. Genau.
Muss
dann,
man auch mal gemacht haben.
Das, ja.
Ja,
hab ich auch schon
was Schönes.
Echt? Das fehlt mir noch in der Bucketlist. Ja. Altersheim spielt.
Da so, machen wir das
Zen auf Speedpicking im Altersheim.
Ich zeig jetzt geht's jetzt mal schnell zur Sache. Ja.
Ja. Naja, dann hab ich ein paar Konzerte gespielt, eben in dieser Zeit nach Jung musiziert, wo wir uns gerade befinden, kurz in dem Jahr danach. Und ich kannte das nicht, dass ich auf die Bühne gehe, was spiele und alle Leute drehen total durch, klatschen wie verrückt und finden das halt komplett krass, was da gerade passiert. Das kannte ich nicht. Ich habe immer schön meine Etüden vorgezupft und sowas.
Und dann alle so bestimmt,
und,
ne?
Genau, so wie es im Altersheim halt ist oder bei so einem Vorspielabend. Ganz entspannt. Und dann habe ich
mir so krass halt gespielt, dass der Krankenwagen
mit Fabian genau. Er holt mich jetzt ab.
Das war, glaube ich, das erste Konzert nach Jung musiziert. Wir hatten da Sommerabschlussfest von der Musikschule. Das war halt das große Konzert, da dürften nur die Guten, die richtig Guten spielen. Und das war für mich halt unerreichbar, ne? Und dann wurde ich da gefragt, habe da gespielt. Saß da ganz allein auf der Bühne, hab das Ocean runtergespielt und auf einmal stehen alle Leute auf, klatschen. Also so ein Erlebnis hatte ich noch nie. Geil. Und dann wusste ich, okay, das kommt nicht nur bei Musik-Nerds gut an, wie jetzt bei Jung musiziert, nein, die Leute feiern das. Und dann hat sich da so eine gewisse Sucht entwickelt, danach solche Sachen zu lernen, vorzuspielen und das dann irgendwie zu genießen, keine Ahnung. Also ich trete richtig gerne auf. Aber es war auch nicht immer so.
Das ist das Beste überhaupt. Live spielen.
Das war nicht immer so. Also ich kann mich noch dran erinnern, die ersten paar Mal, als ich aufgetreten bin mit so 10, 11 oder so, da war mir richtig schlecht vorher. Ich habe gezittert. Also es war ja, richtig, halt richtig schlimm.
Ja, ja. Ich glaube, das ist relativ normal für so ein Alter.
Ja, ja, und dann bei Jugendmusiziert kann ich mich noch erinnern, dass ich mich fast übergeben hätte vor dem Bundeswettbewerb Vorspiel. Oh, also das war, glaube ich, der Höhepunkt von Lampenfieber, den ich je hatte. Und danach, gut, da war man natürlich aufgeregt, wenn man Konzerte gespielt hat, aber ich habe jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte gespielt. Irgendwann habe ich aufgehört, da extrem aufgeregt zu sein davor.
Ja, das ist.
Und dieses Adrenalin, was ich da entwickle, was ich natürlich noch habe, klar. Also ich bin da natürlich nicht 100% entspannt. Ich glaube, es ist keiner.
Nein.
Aber dieses Adrenalin, was ich da habe, schaffe ich mittlerweile ins Hauen auf die Gitarre umzuwandeln.
Oh, das ist gut.
Also ja, ich habe das Gefühl, genau, ich habe das Gefühl, ich spiele zu Hause mit nicht so viel Power wie auf der Bühne, weil ich einfach dieses Adrenalin in dem Moment nicht im Körper habe. Das
ist auch die Interaktion dann, mit den Menschen, die da sind.
Das genau, und dann habe ich das und denke mir so, geil, ich haue jetzt richtig drauf und dann kann ich es richtig rauslassen. Und ich glaube, das ist so eine Umgangsform, die ich da entwickelt habe, für mich, die richtig gut funktioniert. Und deswegen liebe ich es aufzutreten, weil ich da immer so geil spiele irgendwie. Also das fühlt sich für mich immer total gut an.
Das Adrenalin wird ja auch irgendwann dann einfach zur Vorfreude, dass man sich dann genau. Halt zwar, also das darf man jetzt so draußen den Zuhörern, das darf man nicht so verstehen, dass einem dann die Auftritte egal sind.
Nee.
Sondern man ist halt nicht mehr so aufgeregt, man freut sich halt nochmal. Natürlich,
das war so richtig,
es gibt dann immer wieder Momente in der Karriere, wie jetzt zum Beispiel bei mir mit der Guitar Summit oder so, da
sagen,
ist man dann auch nochmal wieder ein bisschen aufgeregter, weil
Guitar Summit war krass, ja.
So.
Und vor allen Dingen auch, wenn du dann halt ganz allein auf der Bühne stehst oder Leute hinter dir hast eine Band, dann ist noch was ganz anderes.
Ich finde es auch alleine mit
Backing-Track-Spielen
auch immer super aufregend. Ja. Oder auch hier, obwohl das so mein Safe Space ist, aber wenn die Teile hier an sind, die Kameras,
schrecklich, ne?
Als ich letztens ein Webinar vor fast 100 Leuten gegeben habe und nur eine Kamera geguckt habe und gar kein Feedback bekommen habe, weil ich niemanden gesehen habe von den anderen Leuten.
Oh je.
Das war auch so. Alter, was geht hier? Was passiert jetzt gerade so? Ist das eigentlich gut? Weil du kriegst ja noch nicht mal eine Mimik als Reaktion von der Person gegenüber, sondern halt, du kriegst ein Anzeigebild. Yay! Oder im Chat einen Daumen hoch. Ja! Wow! Nee, ja, deswegen, ja, das stimmt. Das wird dann immer entspannter und immer cooler dann auch zu genießen, ja.
Ja, genau.
Wie hat sich denn dann aber der Weg, also ich meine, du hast dann ja auch, wie du schon gerade gesagt hast, Bierbrau
genau.
ein wenig studiert.
Ja.
Bestimmt gibt es auch ein alternatives Universum, wo die liebe Annika die nächstbeste Bierbrauerin wird. Mit einem eigenen, komplett individuellen Bierbraustil.
Vielleicht kommt es noch.
Bierflasche haut. Ja, stimmt, du kannst es ja immer noch kombinieren.
Genau, also vielleicht.
Wer weiß,
jetzt ist ja noch jung. Genau, die Zukunft habe ich noch vor mir.
Ja,
genau, also. Das hat sich dann
mit dem Musikstudium vor allem dann.
Also ich glaube, Corona hatte da einen sehr großen Anteil mit dran, dass ich mich dafür dann entschieden habe. Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich habe ja ein halbes Jahr studiert, präsent in Freising. Und dann kam Corona, dann saß man nur noch zu Hause. Dann war alles online. Und dieses eine halbe Jahr, als ich dort gewohnt habe, hatte ich meine Gitarre selten dabei, die war dann bei meinen Eltern meistens oder meine Gitarren, war alles zu Hause noch, habe ich nicht mitgenommen, weil ich habe in der WG gewohnt, wollte halt niemanden nerven so und dann habe ich das eben aufs Wochenende beschränkt, wenn ich zu Hause war, habe ich da gespielt und dann ist mir klar geworden, nach diesem halben Jahr, okay, du vermisst es ganz schön, dieses Gitarrespielen, irgendwie geht's nicht ohne. Und dann hatte ich eben durch Corona echt viel Zeit nachzudenken und also das hatte ich ja nicht. Ich habe direkt nach dem Abi mit dem Studium angefangen und dachte mir, ja nee, Musik als Beruf, das ist zu riskant, machst du mal nicht. Und da wusste ich auch noch nicht.
Bierbrauer.
Bier wird immer getrunken.
Bier wird immer getrunken.
Gerade hier in Deutschland, gerade in Bayern, das stimmt.
Ja, das ist eine Mahlzeit. Ne?
Ja, eben. Und genau, dann hatte ich echt viel Zeit drüber nachzudenken und habe mir dann mal überlegt, okay, wo kann man denn überhaupt Musik studieren? Weil mein Gitarrenlehrer, der Benny damals schon meinte, kurz bevor ich Abi gemacht habe, mach das doch beruflich. Also der hat mir da schon ein bisschen reingeredet und hat gesagt so, ja, komm, mach das doch. Und ich so, ja, nee, dann mein Leben lang nur Gitarre unterrichten, irgendwie nicht so meins, dachte ich mir dann. Ich habe irgendwie, also ich hatte keinen so weiten Horizont in dem Moment. Ich habe mir gedacht, ich studiere das, dann unterrichte ich jeden Tag 8 Stunden Gitarre, was ja nicht so ist. Aber das musste ich erst rausfinden.
Nicht so sein muss, wenn man es nicht machen möchte.
Ja. Kann man machen, aber...
Also wenn man Spaß dran hat, alles cool. Ist natürlich auch etwas, was ein Gitarrenlehrer immer gerne hört. Ist, ich habe ja keinen Bock, die ganze Zeit zu unterrichten, so wie du. Gitarrenlehrer quasi. Nee, aber ja, es gibt ja auch andere Alternativen, ja. Mhm.
Genau, und dann dachte ich mir, okay, guckst du dich nochmal um. Und dann habe ich eben hier die Musikhochschule in Dresden gefunden. Da sind auch ein paar gute Professoren, die ich vom Namen her kannte, zum Beispiel Thomas Fellow oder Stefan Bohrmann, die ihr vielleicht auch kennt.
Mhm. Oder Martin Miller früher mal.
Genau, der hat da ja auch studiert. Der hat auch
bei den beiden, glaube ich.
Hat er auch studiert.
Genau, der hatte praktisch die gleichen Dozenten wie ich. Vielleicht haben sich in den Jahren ein-, zweimal geändert, aber grob ist es so geblieben. Und ich habe dann schnell rausgefunden, dass sie relativ offen sind, was Gitarrenstile angeht, weil man hat ja richtig oft in Deutschland nur die klassische Gitarre oder ganz extrem nur Jazz.
Ja.
Und das wäre gar nichts für mich gewesen. Das war auch ein Grund, warum ich erstmal gesagt habe, nö, du machst jetzt mal was anderes, du studierst nicht Gitarre, weil diese scheiß Klassik. Ich hatte mich damit halt gar nicht auseinandergesetzt, ich hatte da keinen Bock drauf. So. Und dann habe ich eben mehr oder weniger rausgefunden, okay, es heißt eigentlich Jazzgitarre, akustisch, was ich hier studiere, aber offiziell fällt es unter die Kategorie Weltmusik, was wir hier machen.
Genau.
Und
dafür ist die Karl-Maria-von-Weber-Schule auch bekannt.
Ja.
Als ich vor genau 10 Jahren hatte ich auch meine Aufnahmeprüfung Tour durch ganz Deutschland. die Leute Dresden haben sich leider mit einem Satz bei mir ein bisschen verkackt. Die haben neben dem Start nämlich einen an der Aufnahmeprüfung gesagt, ach, Herr Ombach, Sie reden so gut, studieren Sie doch lieber auf Lehramt. Und dann hatte ich, das war damals die Beleidigung für mich überhaupt, Musik auf Lehramt studieren, auch wenn ich 6 Jahre später für 4 Jahre lang selber Lehrer an der Gesamtschule war. Aber die war damals schon sehr bekannt dafür, dass die halt sehr offen sein soll für andere Stilistik und halt eben nicht nur den krassen Bebop-Weg gehen. Ich wollte ihn damals haben. Ist, glaube ich, gut für Leute, die, so wie du, die halt eben vielleicht nicht so den krassen Interesse an 2-5-1 haben und so, ja.
Gut, ich musste es natürlich auch machen. Ist klar.
Also okay. Mhm.
Ich habe auch offiziell jeden Kurs mit den Jazzmusikern, außer eben Hauptfachunterricht. Also die Gitarristen fallen schon ein bisschen raus aus dem ganzen Jazz-Ding. Ist ja klar, eben wegen Weltmusik und weil wir Gitarristen sind, ist ja eh immer anders. Mhm. Wir haben auch keine Ensembles groß oder solche Sachen, was halt die Saxophonisten oder Trompeter müssen ja natürlich alles machen. Also bei uns ist ein bisschen anders.
Also ihr habt auch kein Bandspiel, wo man...
Kann man wählen, aber offiziell nicht, nö.
Ach so.
Boah, weil das fand ich war immer die beste Erfahrung im Studium. Das würde ich.
Na, die E-Gitarristen haben das auch alles.
Ja.
Also die E-Gitarristen fallen da nicht so raus aus diesem Jazz-Ding. Die machen alles mit, sind überall dabei. Mhm. Machen auch, glaube ich, nur Jazz eigentlich, können klassischen Gitarrenunterricht machen, wenn sie möchten. Mhm. Also ist jetzt mein Stand. Müssen das aber nicht.
Aber ihr Akustikgitarristen, ihr seid da so ein bisschen für euch selber.
Genau, wir haben auch unseren eigenen Campus.
Echt?
Genau,
ja. Krass, einen eigenen Campus
mit
Akustikgitarre.
Ja.
Das ist ja hier, fancy.
Da muss ich auch immer so ein Gebäude weiter. Also das ist hinterm Hauptbahnhof hier in Dresden ist das Gebäude. Die Hochschule ist ja, die ist ja woanders.
Gebäude.
Genau. Und da haben wir dann
das schöne große Gebäude.
Nee. Da habe ich aber, da habe ich viel Unterricht sonst. Also ich habe nur Gitarrenunterricht in dem Gitarrencampus. Und ich hatte bis jetzt natürlich auch Jazz-Gitarrenunterricht. Diese Standardsachen, dass du die ganzen Jazz-Akkorde spielen kannst, dass du improvisieren kannst, solche Sachen. Natürlich viel Comping auch gemacht. Aber das Hauptding war dann bei mir erstmal Defizite aufarbeiten. Das heißt, ich habe viel Nylon-Gitarre gespielt am Anfang im Unterricht. Viel an meinem Anschlag gearbeitet, an meinem klassischen, weil da kam ich ja gar nicht her aus der Richtung. Also diesen klassischen Anschlag, dass wirklich eine Nylon-Gitarre schön klingt, das war eine riesige Challenge. Da arbeite ich immer noch dran. Ich glaube, da arbeite ich auch mein Leben lang dran. Aber das war so das Ding, was ich das erste Jahr eigentlich bei Thomas Fellow so gemacht hatte. Und genau, Jazz-Gitarre. Ich habe jetzt auch noch Fingerstyle-Unterricht bei Thomas Fellow, also das haben wir dann ein bisschen umgeworfen, weil wir dann einen extra Klassik-Gitarrenlehrer bekommen haben. Und sonst mache ich jetzt trotzdem auch noch viel E-Gitarre bei Stefan Bohrmann. Da bin ich ein bisschen dazu übergesprungen, weil ich finde, ich spiele zu wenig E-Gitarre. Da habe ich jetzt auch ein Stück komponiert für die E-Gitarre auch. Ein Solostück.
Auch dann so in diesem Perkussivstil?
Nee, gar nicht.
Oder ist das dann mit voll Distortion und du hast die Sweeper-Patches?
Das ist nee, auch also, geil. Schön verzerrt und dann noch.
Also ich spiele natürlich gern verzerrt E-Gitarre. Ich glaube, das ist ziemlich eine geile Sache. Muss ich auch noch ein bisschen mich mehr reinfuchsen in meinem Leben, glaube ich. Aber jetzt gerade mache ich viel so abgespacedes Zeug auf der E-Gitarre. Ich weiß nicht, wie genau man den Stil beschreiben würde. Aber
Funk.
Nee, auch nicht. Nee.
Geil. Funk.
Also ich habe halt...
Heute habe ich wieder eine sarkastische Seite an mir.
Ja. Ich habe so einen richtig abgespaceden Sound halt meistens drauf. Wie zum Beispiel, du kennst ja Manuel Garner Fernandes. Der hat ja auch manchmal so crazy Sounds auf seinen Gitarren. Es geht eher in diese moderne E-Gitarren-Richtung, die jetzt neu dazukommt. So würde ich es fast sagen. Mit viel Tapping und solchen Sachen. In die Richtung.
Ichika?
Ja, Ichita, in die Richtung würde ich sagen, geht's am ehesten noch, ja. Genau, das habe ich jetzt viel auf der E-Gitarre gemacht. Da muss ich auch mal gucken, wo mich das hinführt.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Stil natürlich.
Macht
gerade
Spaß,
so klanglich ist halt immer sehr, sehr perfekt. Das ist dann immer so die Frage oder die Schwierigkeit, sowas dann natürlich, glaube ich, auch in Real Life umzusetzen. Ja. So, weil natürlich auch vieles dann im Nachhinein noch dazu kommt, was einfach den Sound so perfekt macht, so von den Obertönen etc. Ich habe ja auch mal versucht, habe mal ein Video gemacht, wo ich von Unprocessed von Manu was gecovert habe, zweimal sogar. Und auch wenn ich Manu und Unprocessed so ewig kenne und auch von denen die Jungs ja auch lang unterrichtet habe, es ist schwer. Das ist echt schwer, die Harmonics etc. Oder ich habe auch mal ein
Tim-Henson-Solo
gelernt. Das ist schon scheiße schwer, das live dann auch so rüberzubringen. Ja, das stimmt.
Aber das ist echt geiler
Stil. Aber es ist ja sehr nah, aber dennoch an deiner Stilistik irgendwie dran, von der Akustikgitarre. Ja. Das ist ja das Coole. Ja. Also ich glaube, aber so Plektrum-Spiel ist dann so gar nicht deins, oder?
Da steige ich jetzt voll mit ein. Also, cool. Ich habe es nie gemacht früher. Ich hatte mich ja dann wirklich nur auf Western-Gitarre-Fingerstyle beschränkt und hatte immer das Problem, mein Plektrum fliegt mir gleich aus der Hand beim Spielen und ich wusste nie, woran liegt, sondern habe ich mich natürlich auch jetzt im Studium extrem damit beschäftigt, okay, wie läuft das technisch eigentlich auf der E-Gitarre ab? Und ja, das hat sich dann so ergeben, dass ich das dann einfach oft gemacht habe und jetzt klappt es ganz gut und macht Spaß und ich glaube, das wird auch noch ein riesen Abschnitt in meinem Leben, dass ich mich auf E-Gitarre fokussiere. Ich glaube, ja. Aber ja.
Das ist ja gut, dass du da auch versuchst, so ein bisschen deinen Horizont zu erweitern, weil ich glaube, die perkussive Gitarre, das bietet dir, wenn du dir den Horizont erweiterst, natürlich auch beruflich nochmal neue Möglichkeiten. Ja. Auch kreativ natürlich auch neue Möglichkeiten, wie du dich entfalten kannst, aber auch beruflich, dass du da auch nicht nur in eine Schublade gesteckt wirst. So, das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Jetzt, die Gitarren, die du ja spielst, ist ja von einer ganz besonderen Marke. Mit unter anderem die beste Gitarrenmarke, die es da draußen gibt.
Ich wusste, dass er das sagt.
Natürlich rede
ich von Fender.
Fender war das doch.
BC Rich. Nein, Annika ist ja auch Ibanez-Endorserin seit 2022?
21, glaube ich schon.
21. Ja. Wie kam das denn zustande?
Ja genau, das ist kurz vorm Studium passiert, dass ich Endorsement bekommen habe von Ibanez. Da hatte ich mich schon beworben. Ich wusste nicht, werde ich genommen, weil, das muss ich eigentlich auch noch erwähnen, ich habe mich zweimal beim Studium. Ich habe mich zweimal hier in Dresden beworben. Ich habe mich an keiner Musikhochschule sonst beworben, weil ich, wie schon vorhin erwähnt hatte, ich fand, das ist das Beste, da kann ich mich ausleben, da gehöre ich hin. Also ich wusste, wenn ich studiere, dann hier. Hatten sie mich ja dann einmal abgelehnt bei der ersten Aufnahmeprüfung.
Oh, warum?
Genau. Das hatte ich dann jetzt im Nachhinein im Studium erst so richtig erfahren, warum es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Aber es lag viel dran, dass ich auf der klassischen Gitarre echt scheiße vorgespielt habe. Und es war ja Pflicht, dass man da sich einigermaßen auskennt.
Aber in deinem Bereich, jetzt im Jazz-Bereich wahrscheinlich dann so im ganzen
Genau, in meinem Jazz. Bereich, weil Echt? Dieser genau. Jazz-Bereich betrifft uns ja nur in Sachen Musiktheorie. Also ich habe Jazz-Theorie, Arrangieren in diesem Jazz-Kontext und diese ganzen Sachen. Aber was Gitarre spielen angeht, da bin ich völlig frei, mach mein Zeug und ich habe auch mein Zeug vorgespielt natürlich. Aber die wollten eine gewisse Abwechslung auch in dem Programm, die ich damals nicht hatte. Ich habe nur auf die Gitarre eingedrescht sozusagen, bin dann wieder gegangen. Und ja, die fanden halt, okay, die kann nur das kann sie zwar gut, aber was, also das bringt mir ja nichts, wenn ich nur eine Sache, das ist ja eine kleine Nische, in der ich mich da dann eigentlich bewegt habe. Das war ja dann gar nicht abwechslungsreich. Und dann hatte ich mich eben 2021 nochmal beworben, war dann auch zur Aufnahmeprüfung wieder da, habe vorgespielt, hatte ein abwechslungsreiches Programm dieses Mal. Und ich glaube, irgendwie 2 Wochen, bevor ich Bescheid wusste, dass ich angenommen bin, hatte mich Michael Volkmar, der da bei Ibanez gearbeitet hat, angeschrieben, über Instagram war es, glaube ich, mit dem Ibanez Germany Account. Und hat geschrieben, ja, er hat ein paar Videos von mir gesehen, ob ich ja,
du
nicht...
Du hast da schon Videos auch veröffentlicht.
Genau, ich habe also mit so 17, 18, 19 war ich viel auf Instagram aktiv, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so. Da arbeite ich aber dran, dass ich da mal wieder ein bisschen was produziere und mal wieder was hochlade. Aber genau zu der Zeit habe ich öfter mal was hochgeladen. Wenn ich gerade mal was geübt habe, habe ich halt abgefilmt und hochgeladen. Und genau, der hat mir dann geschrieben, ihm gefällt das Zeug, was ich da so mache, ob wir nicht mal am Telefon quatschen wollen, ob ich Bock auf eine Zusammenarbeit hätte. Und da habe ich mich natürlich erstmal riesig gefreut, konnte es gar nicht glauben. Dachte mir so, ja, das ist ja eh nicht echt so. Wen verarscht der gerade? Und das hat mich natürlich doppelt so gefreut, weil ich Ibanez ja natürlich schon kannte vorher und Marcin Patricalek Ibanez Endorser schon war zu dem Zeitpunkt. Also ich wusste, in diesem Stil kann man Endorsement kriegen und habe ich natürlich auch vorher schon mal drüber nachgedacht, wusste aber nicht, wie kommt man an sowas ran? Oder also das war dann gar kein Thema mehr in meinem Leben. Ich wusste, wenn es passiert, dann halt irgendwann, aber ich habe es jetzt nicht probiert. Hatte aber, glaube ich, Ibanez markiert, weil ich Stücke von Marcin nachgespielt hatte in ein paar Videos. Genau, dann haben sie gequatscht. Und dann meinte Michael, ja, ich schicke dir jetzt erstmal eine Gitarre zu, dann kannst du dir mal ausprobieren und dann gucken wir mal weiter, wie wir das so handhaben. Okay. Und dann habe ich mir die PA300 müsste die heißen, glaube ich, habe ich mir dann bestellt. Und das ist natürlich witzig, weil das ist, glaube ich, die erste Gitarre von Ibanez gewesen, die speziell für so perkussiven Fingerstyle praktisch hergestellt wurde. Also ich müsste die erste gewesen sein, die dann so richtig auch mit den 3 Tonabnehmern, die hat ja ein magnetisches Pickup drin.
Kannst du ja mal genauer beschreiben, genau. Das ist genau. Auch die, die auf der Gitarre mitgespielt hast.
Genau, das war ja mega spannend. Die hat ja diesen magnetischen Tonabnehmer, dass ich eben nur den Ton von den Saiten abnehmen kann. Ein Undersaddle Pickup auch noch.
Das heißt?
Ja, dieses Piezo ist da drin.
Piezo.
Genau. Und dann noch so ein Kontaktmikrofon, was eben für diese perkussiven Elemente extrem wichtig ist. Und die Gitarre hat auch noch einen extrem großen Korpus. Also ich bin ja 1,64 groß. Für mich ist das eine riesige Gitarre. Aber wenn man dann eben seine Bassdrum da drauf spielen will oder seine Snare, es klingt einfach besser. Also es ist eine richtig geile Gitarre, die ich auch richtig gerne spiele. Genau, und dann habe ich die ausprobiert, weil ich die eben auch bei Marcin in dem Video gesehen hatte. Das war auch noch ein Grund, warum ich sie einfach mal probieren wollte. Und dann 2 Tage später war die dann da. Da kam das Paket und ich so, krass, das ist jetzt wirklich so. Und das war für mich so unwirklich, weil es halt kurz vorm Studium war. Ich wusste nicht mehr, habe ich da eine Zusage? Und es hat mir, also das war so eine Motivation, da dann solche Leute hinter sich zu haben. So eine coole Firma, so eine große Firma. Und dann hatte ich erstmal diese Gitarre, habe die ein paar Monate gespielt. Dann wurde ich im Studium angenommen, war richtig geil. Oh ja. Und dann war ich auch das erste Mal dann schon dort in Gutenstetten im Meinl Headquarter und habe 2 Videos mit denen gedreht. Das eine Video war ein Musikvideo in Anführungsstrichen für meine Eigenkomposition Fire Ants on Mars. Gibt's auf YouTube zu gucken, Ibanez Germany. Genau, und dann haben wir noch ein Werbevideo eben für die PA300E. Ich glaube, sie heißt so, ich weiß jetzt nicht ganz auswendig.
Das ist nicht schlimm.
Bei Ibanez gibt es ja immer so lustige Bezeichnungen.
Die haben wirklich
für
wilde
die
Namen.
Das ist nicht schlimm, wenn man die. Ich kann keine einzige hier den Namen richtig sagen von den 12, die ich hier habe.
Genau, und dann haben wir da noch ein Werbevideo für die Gitarre aufgenommen, wo ich die Vorgabe hatte, ein Schlagzeug-Solo für die Gitarre zu schreiben. Ah, und
das ist dieses Drumming-Video dann, oder wie?
Ja, das müsste auch auf YouTube sein.
Genau.
Genau, wo ich dann so wild auf den Seiten strumme, abgedämpft und so drauf war und so.
Das
genau.
ist ziemlich cool, also so Triolen fühlen, genau. so racketatacketa, das ist cool.
Und das hatte ich dann eben auch geschrieben und aufgenommen mit denen und ich habe mich super wohl gefühlt ab der ersten Minute, das war ein super cooler Tag, da habe ich auch alle kennengelernt, habe ich auch Dan kennengelernt an dem Tag, das erste Mal so richtig. genau, und da habe ich gemerkt, ey, das macht richtig Spaß mit denen zusammenzuarbeiten, geile Gitarren, das finde ich richtig coole Zeit. Und ey, ich bin wirklich jeden Tag dankbar, dass das geklappt hat. Das war auch mehr oder weniger nur ein Zufall, dass Micha mich da gesehen hat auf Instagram. Ja, und seitdem bin ich in der Ibanez Family dabei.
Geil. Hat dir auch dann dazu geführt, dass du deinen großen Hero Margin Anfang des Jahres
kennengelernt
hast. Ja. Nicht nur deinen großen Hero Margin, auch den ultra großen Hero mega besoffenen Justin Hombach.
Genau, ja, da haben wir uns kennengelernt, ja.
Ja, genau, ich erinnere mich noch so gut.
Wir waren mit die Letzten, die da waren, weiß ich noch, ja.
Ich war das Letzte, was
das da war. Letzte, was
ja, genau,
bald wieder. Yay.
Dann waren wir bei dem Newsday eingeladen. Und Martin ist da dann aufgetreten und ich habe mir schon fast gedacht, dass er da kommen wird, aber es war richtig cool, ihn da mal kennenzulernen, weil wir davor ja schon immer in Kontakt waren. Er hatte mir auch, ich habe von ihm die Mondscheinsonate, Moonlight-Sonate hat er arrangiert, hatte ich zur Aufnahmeprüfung gespielt gehabt dann, cool. Was eine richtig dumme Idee war, weil es sehr, 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 sehr schwer war. Ich habe mir da ein bisschen viel vorgenommen, aber es hat geklappt, ich habe es ganz gut gespielt scheinbar, sonst hätten sie mich ja nicht genommen. Das ist aber so ein Stück, das würde ich, glaube ich, live nicht spielen. Das ist einfach zu krank. Also diese Konzentration, die da reinfließt, ich glaube, wenn ich einen Auftritt hätte, müsste ich 4 Wochen lang vorher jeden Tag dieses Stück mehrfach spielen, dass ich das hinkriege. Also das muss wirklich drin sein. Naja, und er hatte mir dann bei der Aufnahmeprüfung damals geholfen. Er hat mir Videos geschickt, wie er manche Stellen cool, spielt. Mega. Genau, also da waren wir dann direkt cool in Kontakt.
Das macht den ja nochmal deutlich sympathisch.
Ja, also das ist ein richtig, richtig bodenständiger, netter Typ. Also was der mir schon für Tipps gegeben hat. Cool. Deswegen kannte ich ihn ja auch schon persönlich eigentlich. Wir haben uns halt noch nie so echt getroffen. Naja, und dann war das halt schon mal geil. Er kommt da auf die Bühne, haut seine Arrangements darunter, als wäre es nichts.
Das war wirklich krass, weil ich kenne halt die ja alle vorher über Instagram auch. Und ich muss dazu meiner Gestande gestehen, ich habe mich immer ein bisschen lustig über ihn gemacht, so wie, glaube ich, manch andere auch, weil halt die Art und Weise, wie er performt.
Das ist schon sehr drin, ne?
Sehr extremes und sehr natürlich, ich sag mal, ja, die Videos da, die Bewegung ist natürlich sehr extrem. Aber dann ist so ein bisschen, ja, live wird das definitiv nicht so klingen. Und dann spielt der Typ das halt live und es klingt halt scheiße geil. Und
er hatte halt auch keinen Fehler drin. Ich kenne seine Arrangements in- und auswendig. Mhm. Ich habe, glaube ich, fast jedes Arrangement von ihm schon mal geübt, gespielt. Ja, dann haut er das so raus, kein Ton falsch. Also, es ist schon krass gewesen. Also, ja, und dann haben wir uns ja an dem Abend dann auch noch unterhalten. Ich habe ihm was vorgespielt von ihm. Es war richtig cool, ihn mal zu treffen. Also danke an Ibanez für diese Möglichkeit. war richtig, richtig cool.
Kommen wir mal ein bisschen in die Welt von der perkussiven Gitarre letzten Endes so generell gesprochen. Du hast es vorhin schon mal ein bisschen angedeutet mit Bassdrum, was man ja eigentlich mehr vom Schlagzeug kennt. Wie baut sich da die Welt der perkussiven Gitarre für dich auf der Gitarre auf? Was gibt's da für Elemente, die wichtig sind?
Also ich würde sagen, die wichtigsten Elemente perkussiv sind Bass und Snare Drum. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also die kommen in diesem Fingerstyle-Kontext ja schon allein in fast jedem Stück vor.
Wie differenziert Basis, sich das auf der Gitarre? Weil ich meine, auf dem Schlagzeug ist klar, Bass ist das dicke Ding unten mit dem Fuß, Snare ist das, wo man mit der Hand draufschlägt. Wie ist das auf der Gitarre aufgebaut?
Naja, man nimmt sich da praktisch den Gitarrenkorpus erstmal vor. Man kann auch mit den Saiten was machen, mit dem Griffbrett, aber ich werde jetzt erstmal nur mit dem Korpus anfangen. Die Bassdrum wird mit dem Daumenballen sozusagen über dem Schallloch gespielt. Meistens. Gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten.
Man haut so quasi drauf.
Man haut so von oben drauf, genau, mit so einer Schüttelbewegung von der Hand. Die andere Bassdrum ist unterm Steg praktisch, ja, kurz bevor die Saite aufhört. Wenn hier praktisch der Steg ist, hier dann so draufhauen.
Das ist ein auditiver Podcast, was ich sage. Das ist natürlich sehr hilfreich, um so zu hören.
Okay, ja, warte mal, da muss ich es anders sagen. Die zweite Snare Drum ist dann, wenn man, ja, einfach vom Steg aus 5 Zentimeter Richtung, 5 Zentimeter nach rechts und 5 Zentimeter nach unten geht ungefähr.
Wenn man ich sehe schon im Lineal jetzt genau, hier Lineal, nachmessen. Genau, ach, da ist das.
Ja, es ist eben praktisch ein bisschen neben dem Steg und ein bisschen darunter. Mhm. Also schwer zu beschreiben, wenn man es nicht zeigen kann. Mhm. Und genau, das wäre es eigentlich mit Bassdrums. Ich glaube, eine andere Bassdrum ist Quatsch zu spielen. Das sind so die häufigsten, die du brauchst, weil du das ja immer mit anderen perkussiven Elementen verknüpfen musst meistens.
Die eine, ganz kurz, die eine, die du auf den Saiten hast, die ist die mit einem Ton quasi zusammen, dass du damit auch eine Leerseite anschlägst? Oder weil die unter dem Holz im Steg, das ist ja nur das Holz, wo man drauf
macht. Ja, oben über dem Schalloch auch.
Ach, du meinst über dem Schalloch, okay.
Wirklich genau.
Über dem Schalloch.
Aber wie du jetzt schon sagst, das gibt's auch mit Tönen natürlich. Das wäre dann, Töne. Wenn du über dem Schallloch mit dem Daumenballen schlägst, also wie wenn du keinen Ton spielst, aber du machst einen Slap, wie beim Bassspielen, auf die Bassseite zum Beispiel. Das geht. Verstehe. Und da kannst du dann natürlich auch mehrere Basstöne spielen.
Ich habe das über dem Schallloch missinterpretiert. Ich habe gedacht, du meinst die Saiten über dem Schallloch, aber du meinst wirklich das Stück Holz
da drüber.
Okay, verstehe.
Dann gibt's noch zwei Snare-Drums, die man so am häufigsten verwendet. Das eine ist, wir befinden uns wieder unterhalb des Steges, seitlich auf die Gitarre mit der Handfläche. Das ist eine Snare. Und die zweite ist dann, wir befinden uns mit der rechten Hand wieder über dem Schallloch, also über den Saiten und gehen dann nach unten ans Ende der Gitarre. Und da, wenn man, also die meisten Gitarren haben ja ein Cutaway, man schlägt praktisch nicht in dieses Cutaway rein, sondern unterhalb des Cutaways an die Seite der Gitarre, auch mit der Handfläche. Man könnte auch in dieses Cutaway reinschlagen, das macht man auch manchmal mit der linken Hand dann, wenn man gerade die rechte nicht frei hat, aber das ist dann eine sehr, sehr leise Snare, also die nimmt man, wenn jetzt da unbedingt was Perkussives dazwischen muss und man keine andere Möglichkeit hat, aber sonst verwendet man es kaum. Genau, und dann gäbe es noch die Snare, die du mit den Saiten spielst, eben abgedämpft auf die Saiten draufhauen mit der Hand.
Okay.
Mit der rechten auf die Saiten. Und dann gibt's noch Toms, wenn man es so bezeichnen will. Das ist praktisch variabel auf dem ganzen Korpus verteilt, wo du halt gerade bist mit der Hand. Da kannst du dann auf die Gitarrendecke ein bisschen draufhauen mit dem Daumen, den Zeige-, Mittel-, Ringfingern, wie man halt gerade irgendwo hinkommt. Das ist auch ein Riesenelement, dass du halt immer guckst, okay, wo bin ich gerade? Wie kann ich gerade jede Drum am Schlagzeug hier an dieser Stelle umsetzen?
Ja, das ohne dass eine zu große Pause musikalisch auch besteht oder zu großer Hänger, sondern dass du guckst, wie kann ich das alles flüssig miteinander kombinieren.
Ja, es ist auch ein riesiger Part davon, von diesem perkussiven Fingerstyle-Zeug ist, ich brauche ja zwei Hände zum Gitarre spielen und ich kann ja nicht die ganze Zeit rumklopfen. Wie spiele ich dann? Na gut, dann kannst du mal ein bisschen Tapping einbauen zwischendurch, aber du musst ja trotzdem wieder Saiten anschlagen. Und die Kunst dahinter, wie du diese perkussiven Sachen flüssig einbaust, ist, dass du immer in Pausen was Perkussives einbaust, wo du gerade keinen Ton spielen musst. Mhm. Wenn das dann zusammen alles gefügt wird und du schnell spielst, dann fällt es nicht mehr auf. Dann denkt jeder, hä, wie geht das? Die haut da jetzt gerade drauf, aber spielt, wo es ja gar nicht so ist. Und damit man dann aus diesen Pausen, wo du dann diese perkussiven Elemente reinbaust, wieder schnell zurückkommt und weiterspielen kann, was man ja muss. Also du musst immer diese flüssige Bewegung haben, wieder zurück zum Schallloch, wieder zurück zu den Saiten. Das heißt, ich kann auch nicht diese perkussiven Elemente in einer komischen Reihenfolge mir dann zurechtlegen, sondern es muss immer eine runde Bewegung sein, die du dann wieder zurückgehen kannst. Sonst geht es gar nicht.
Ja,
viel Denkprozess.
Beim Schlagzeug ist ähnlich auch. Ja. Beim Schlagzeug ist das ja auch so, dass man da immer guckt, okay, wenn ich mit dem einen Arm hier bin, kann ich mit dem anderen nicht dort sein und irgendwie was verkreuzen. Aber das ist, finde ich, macht sehr spannend, weil ich sag mal, man eine technische Imperfektion man direkt hört, weil du nämlich, finde ich, das ist das, was so Leute wie Martin etc. ja sehr krass ausmacht, ist so dieser Flow, dieses Flüssige, dieses direkt ineinander übergehen. Und wenn jetzt jemand, wenn ich das jetzt erstmal probieren würde, oder jemand, der da jetzt nicht so drin trainiert ist, da merkst du halt, okay, hier hat er ein bisschen zu lange gebraucht, um von dem Schlag auf den Schlag zu kommen. Und du hast direkt in diesem Fluss einen Bruch drin. Ja, und da merkst du, da musst du technisch, glaube ich, wirklich sehr gutes Bewusstsein darüber haben, was du hier tust. Und das halt auch wirklich auch technisch sehr lange üben.
Ich wollte gerade sagen, das mit dieser Unabhängigkeit allein zu üben, ist wahrscheinlich schon nicht ohne.
Ja. Ja, also das Ding ist, beim Üben, wenn ihr schon sagt Unabhängigkeit, klar braucht man irgendwie zwei Hände, die ein eigenes Gehirn haben im Endeffekt. Aber ich glaube, die Kunst dahinter ist eher, dass man sich nicht denkt, okay, ich übe jetzt hier diese perkussiven Sachen, dass ich die hinkriege. Und dann, natürlich muss man das am Anfang machen, dass die gut klingen und man flüssig wieder zurückkommt. Das kann man auf jeden Fall so üben. Aber ich würde niemals eine Stelle, wo ich irgendwie gerade Tapping spiele und irgendein Drumming-Pattern mit der anderen Hand spiele, würde ich niemals getrennt üben, immer zusammen.
Okay, damit der Weil Flow sonst, besser bleibt. Ne?
Genau, also immer als Ganzes betrachten, sonst kriegt man das nicht so gut zusammen, habe ich das Gefühl. Also ich würde dann, wenn ich jetzt einen Takt habe, gucken, okay, jetzt tappe ich diesen Ton, kommt jetzt irgendwas Perkussives dazwischen? Nein, dann kommt der nächste Ton, ah, jetzt kommt hier der und der Schlag. Also, dass man immer, ja, diesen gesamten Überblick darüber hat und das als eine Einheit betrachtet und nicht als Schlagzeug und Gitarre, sondern als,
wie dass so als man, kleinen Chunk, ne? Ist ja wie genau, beim Picking auch, also, dass du so eine Information, wo viel passiert, dass du gar keine Zeit hast, darüber nachzudenken. Das ist
ein interessanter Punkt, weil jetzt auf der E-Gitarre man ja auch oft ganz anders bewusst rangeht, dass man die Hände einzeln übt, beziehungsweise ich das ja auch sehr predige, weil ich sehr merke, ey, einfach mal nur die rechte Hand, linke Hand muten und ein Pattern einfach nur mal rechte Hand trainieren, da übt man krass die Unabhängigkeit mit, aber dass das so als Gesamtes funktioniert, das ist natürlich auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, dass du da jetzt nicht hingehst und einen Takt einzeln die rechte Hand übst, wo du nur so einen Percussive-Schlag auf der 16. hast, etc., etc.
Das klappt meistens nicht, nee.
Ja.
Weil
Was
du ja,
auch, nee, sorry, ich wollte
okay, ja. Nee, weil du ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese perkussiven Elemente immer in diese Pausen reinpacken musst. Das heißt, das ergibt diesen musikalischen Rhythmus zusammen. Und dieses Drumming-Pattern ist dann meistens total nichtssagend, wenn du es ohne die Melodie spielst und die Melodie ist dann auch irgendwie, hat Lücken drin. Und ja, deswegen glaube ich,
wie beim Klavier, wenn man wenn man Klavier rechte Hand alleine übt, dann ist das auch so, das klingt alles.
Oder ja, es macht wenig Sinn alleine einfach. Ja. Und man muss ja auch diesen gewissen Groove hinkriegen, was ja auch ein riesiger Punkt ist in diesen, mit diesen perkussiven Sachen, dass du im Groove bleibst, dass da, ja, du musst es irgendwie innerlich total hören, was da gerade passiert. Also das ist richtig schwer zu beschreiben, aber ich glaube, es funktioniert wirklich nur, wenn man das als eine Einheit übt.
Ja. Trainierst du die Kraft von deiner linken Hand sehr? Weil, ich meine, das ist jetzt alles Akustik.
Ich wollte gerade sagen, starke Seiten.
Es muss viel mit Tapping gemacht werden, dicke Seiten. Ich mit meinen 9er Seiten verbundenen Finger, ich würde da wahrscheinlich keinen Ton rausbekommen. So. Du hast wahrscheinlich Stärke im Armdrücken gegen dich, würde ich wahrscheinlich absolut verlieren. was die linke Hand zumindest angeht. Bei der rechten wäre ich mir da nicht so sicher. wie ist das? Kommt das so durch das Spielen oder ist das wirklich etwas, was du ganz bewusst übst? Weil da ist ja auch das Problem, wenn da einmal ein Ton auch zu leise getappt ist oder von der Dynamik fehlt, das hört man direkt irgendwie im Flow, finde ich, ja.
Also, ich würde jetzt sagen, muss ich jetzt ehrlich sein, ich habe keine Übung, die ich irgendwie jeden Tag mache, damit meine Kraft in der Hand so bleibt, wie sie jetzt ist. Ne? Ich spiele einfach viel solche Sachen.
Ist aber die Muckibude und bin ich so nicht
klar. Ich glaube, es gibt kein Stück, was ich gerade spiele, wo kein Tapping vorkommt. Also ich glaube, das gibt's einfach gar nicht bei mir gerade.
Das kommt durch die Stücke also alleine.
Genau, und ich spiele ja auch 13 56er Seiten.
Boah, alter Schwede, ey, Hut ab.
Ja, sonst hört man dieses Tapping nicht. Ich glaube, da haben auch viele Leute Probleme und denken, oh, irgendwie tappe ich nicht stark genug. Die spielen zu dünne Saiten und dann hört sich scheiße an und jeder denkt, okay, ich muss mehr, obwohl es gar nicht so viel Kraft ist, die man da aufwenden muss. Es ist eher so ein Schwung, den man da haben muss. Genau.
Ja, oder eine Technik, die man da rangeht.
Also, natürlich sitze ich dann mal da, wenn irgendein Tapping-Pattern kommt, was irgendwie schnell oder schwierig ist und schaue dann irgendwie eine Serie an, sitze da, tapp meine Sachen und guck, dass es total ins Unterbewusste übergeht. Und manchmal habe ich das natürlich, dass irgendwie ein Ton zu leise ist und die Kraft gerade nicht reicht, aber je öfter ich das spiele, desto mehr habe ich es drin. Und also
hast du aber auch nie Probleme irgendwie kein, mit dem Arm oder so? Okay,
cool. Also natürlich wird der Abend dann mal müde und schwer, dann pausiere ich halt, aber Tapping ist halt so eine Sache.
Wenn du die Gitarre in die Hand nimmst, zerbricht die dann
direkt. Ich wollte gerade sagen, du brichst doch durch direkt.
Nee, aber da fällt mir dann Tapping tatsächlich sehr, 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 sehr leicht.
Ja, oh, achso, ja,
okay. Also ja. Cool, ja.
Weil da habe ich ja auch dann extrem dünne Seiten im Vergleich. Das ist wie wenn man die ganze Zeit mit so einem Gewicht am Rücken rennt. Intonation
kämpfen, ne? Wahrscheinlich.
Ja. Also es ist halt einfach, wenn ich die ganze Zeit ein Gewicht am Rücken hätte und damit joggen müsste und jetzt auf einmal, wenn ich die E-Gitarre habe, habe ich das nicht mehr und renne richtig los. So fühlt sich das ungefähr dann an. Aber hey,
das ist cool, das muss ich mir merken. Ja, ich arbeite aktuell viel an der linken Hand und forsche auch viel für The Then of Legato Playing, was bald hoffentlich nächstes Jahr erscheinen wird. Und forsche da halt gerade auch viel, was linke Hand angeht. Ich bin zum Beispiel hingegangen und habe ganz viele Gitarristen, die ich mag, von der linken Hand, berühmte Gitarristen, angeschrieben und gefragt, ob die mir Fotos von ihren Händen schicken können. So wie sie die Hand einmal so halten und so halten. Die einen haben es verstanden, die anderen haben, glaube ich, eher gedacht, was ist das denn für ein komischer Fetisch?
Ja, wollte ich gerade sagen, was für ein Perversling.
So, manch andere haben ihren Fußfetisch, ich habe meinen Handfetisch. Nee, weil ich mache gerade Forschung für wen gucken, wie kleiner Finger, Abstand zum Ringfinger, so was gibt's da für Unterschiede, etc., etc. Wie geht man da vor mit der Daumenhaltung? Aber die Kraft in der Hand ist natürlich auch ein interessantes Thema. Oh, ich glaube, ich muss mir mal so ein Pack 13er holen und irgendwo draufspannen. Fabian, musst du da irgendwas aufpassen, wenn ich irgendwie.
Ja, du verstellst ja deine. Seite. Ja klar, wenn du jetzt 8, 9er Seiten drauf hast, dann machst du den Halsradius direkt im Arsch.
Okay, dann nehme ich irgendeine Gitarre.
So, lass die irgendwo einstellen auf jeden Fall, sonst hast du da so einen Flitzebogen. Kannst du gar nicht mehr mitspielen.
Naja, aber bei Hals einstellen kriege ich ja noch hin. Also wenn es wirklich nur der Hals ist, der sich dann verbiegt, dann an der Stellschraube. Ich guck mal, ich habe hier so eine Gitarre, das ist keine Ibanez-Gitarre, die würde ich ganz gerne so als extreme Übung. Ja, ich habe auch noch ein paar nicht Ibanez-Gitarren. Ja,
ich auch tatsächlich.
Ich glaube sogar, fürs Picking wäre das bestimmt nicht schlecht, weil du hast einen besseren Widerstand, ne?
Das sind so ein paar Dinge, die ich mal experimentieren möchte, aber halt auch vor allem für die linke Hand, ja. Mal gucken, jetzt hat mich die Annika auf Ideen gemacht. Oder ich schnapp mir so eine Ibanez PA.
Wollte ich gerade sagen,
die kann ich sehr empfehlen.
Und versuch da drauf meine Speedpicking-Dinger zu machen, anstatt rumzuklopfen.
Die hat halt einen breiteren Hals. Das heißt, Tapping auf der Gitarre ist ziemlich geil, muss ich sagen. Du hast den Platz einfach, den du brauchst.
Ah, stimmt, du kommst nicht so einfach auf die anderen Seiten. Klar, der Abstand der Seiten.
Also es ist ziemlich entspannt.
Ja, cool. Das ist natürlich vorteilhaft. Ja, das ist spannend. Cool. Ja. Die wunderbare Welt der percussiven Gitarre. Ja. Wenn jetzt jemand hingehen würde, um das mal die Folge damit abschließend zu schließen, wenn jetzt jemand hingeht, jemand Junges, ein junger Podcast-Hörer hier, der inspiriert ist von der Annika und sich denkt, boah, ich möchte auch mal so hart auf eine Gitarre hauen können wie die Annika, dann... Was würdest du raten, so jemanden, wie man mit so einer Musikrichtung oder so einer Stilistik am besten anfängt oder wie man da am besten reinkommt? Oder gibt es gewisse Anfängerfehler, die du gemacht hast, wo du jetzt sagen würdest, von pädagogischer Seite aus, hey, den Fehler habe ich gemacht, passt darauf auf, mach das lieber anders?
Also was?
Oder wo du sagen würdest, hey, das hat mir besonders gut geholfen, das war genau richtig, mach das genau das oder so. Oder
also das ist Stücke bei mir halt so lang schon her, als ich damit angefangen habe, dass ich dir gar
so
nicht
mehr... So lang, ich bitte dich, du bist ja gerade sagen,
ich so wie viel lange. Von meinem Leben ist denn das für mich? Viel.
Ja, okay, so gesehen hast du auch
gedacht. Aber das sind 5 Jahre oder so her. Das ist.
Ja, ich weiß es nicht mehr, aber was mir extrem auffällt bei zum Beispiel Kommilitonen, die damit jetzt anfangen, oder wenn ich das, ist ja egal, wem ich es erkläre, aber was mir extrem auffällt, ist, dass viele Leute, wenn sie diese perkussiven Elemente auf der Gitarre spielen, mit der Hand ganz extrem an der Gitarre festkleben bleiben und dann nicht mehr in diesen Flow zurückkommen. Es hört sich nicht gut an, weil du alles abdämpfst. Das heißt, was ich da immer dann als Tipp gebe, ist, dass man sich vorstellt, die Gitarre ist extrem heiß und man möchte so schnell wie es geht wieder weg, wie wenn es eine Herdplatte wäre. Mhm. Das hilft vielen Leuten, habe ich das Gefühl, diese Vorstellung. Und was auch frustrierend sein kann am Anfang, das hatte ich zum Beispiel das Problem, wenn du eine Gitarre mit hoher Seitenlage hast und dann da anfangen willst, drauf rumzutappen.
Oh je.
Es hört sich halt scheiße an, egal wie Kraft du aufwendest in der linken Hand. Du kriegst es nicht hin. Es geht nicht. Das liegt dann an der Gitarre. Das heißt, ich würde, wenn ich mit so einem Stil nochmal anfangen würde und eine Gitarre hätte, wo ich genau dieses Problem habe, erstmal in den Gitarrenladen oder zum Gitarrenbauer gehen und sagen, bitte mal die Seitenlage so tief, wie es nur geht. Also bei meinen Gitarren liegen die Saiten schon fast auf dem Griffbrett auf. Okay. Es ist so tief eingestellt, dass es gerade nicht das Schnarren
anfängt. Da haben wir ja super, was gemeinsam.
So, das ist wirklich, wirklich wichtig. Also ich glaube, wenn ich das nicht hätte, da hätte ich, weiß ich nicht, wie oft eine zähnenentscheidende Entzündung in der Hand. Also
ich wollte gerade sagen, weil du brauchst ja dann so viel Kraft auch, ne?
Das, ja, also alles schon erlebt natürlich durch solche Problemchen. Und was auch noch ein großer Vorteil war, was mir extrem geholfen hat, dann das technisch richtig zu machen, war, dass ich mir Acrylnägel hab drauf machen lassen. Also das bringt einem so, so, so viel bei der Technik, weil ich hatte dann am Anfang immer so ein Daumenplektrum benutzt, weil du brauchst irgendwas Hartes am Daumen allein schon, weil sonst mit Fingern, würde ich sagen, kriegt man das alles auch gar nicht hin mit der rechten Hand. Ich weiß auch nicht,
das ist ein sehr weicher Sound, ne? Fingersound.
Genau, und du brauchst ja so ein, vor allem wenn du perkussives Rasqueado spielst. Rasqueado, ich weiß jetzt nicht, wie man das erklären soll.
Technik.
Genau.
Wegschnippen mit allen Fingern.
Und das mache ich ja unter anderem auf dem Gitarrenkorpus. Und wenn man da dann halt...
Sag ich, war mir nicht, wie lange gerade, weil wir haben was, das Rasqueado
angeht,
immer so ein Inside-Joke. Ich würde gerade denken, Plastik, das passt ja. Wir haben uns gerade angeguckt und gedacht, let's have some fun. So, weiter geht's.
Ja, wenn man eben diese perkussive Technik auf der Gitarre macht und keine Nägel hat, dann kann es auch gut sein, dass man Schmerzen in der Hand hat, weil man da so drauf rumklopfen muss. Und diese Nägel lassen es besser klingen, es ist lauter, du tust dir nicht weh, du kannst deine Saiten gut zupfen, hast irgendwie alles einfach besser im Griff. Und mit normalen langen Nägeln, die ja die meisten haben, die von der klassischen Gitarre kommen.
Die reißen
kommen,
dann ja auch ein, ne?
Oder? Genau, die reißen ein, brechen ab, das tut richtig weh dann auch.
Ich habe das mal beim Heibelpicking gehabt, da ist mir der Mittelfingernagel schön eingerissen dann live. Oh, das war ein Highlight, das ist richtig ekelhaft.
Ja, das ist immer das, wo Martin Miller dann immer sitzt.
Mit der Pfeile.
Zechen und sich mit der Pfeile die Fingernägel. Das ist immer sehr süß anzuschauen. Redet über seine Cage-System und feilt sich die Fingernägel.
Aber genau, das Einfachste, wenn man jetzt nochmal zu dem Thema zurückkommt, mit was fange ich da an? Also ich glaube, dieses Stück Asturias von Marcin Patricellek ist ein super Stück, um da einzusteigen, weil es eigentlich fast nur um Tapping geht, dann spielt er mal eine Melodie zwischendurch, aber es sind keine großen Techniken drin. Da kann man halt wirklich sein Tapping perfektionieren eigentlich, wenn man dieses Pattern so oft übt, wie man es halt schafft. Und
hast du die Sachen dann selber transkribiert oder gibt's?
Nein, das gibt's alles zu kaufen.
Okay.
Ja. Cool. Er hat auch einen Patreon-Account, wo er Erklärvideos manchmal hochlädt zu manchen Sachen. Genau. Der ist auch recht interessant, sehr empfehlenswert. Kostet, glaube ich, $16 oder so im Monat. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Hat dann auch immer einen Livestream jeden Monat, wo man Fragen stellen kann, mit ihm quatschen kann, was vorspielen kann. Nee, aber bei dem Stück sind halt simple perkussive Elemente drin. Also das ist auch das Stück, wo ich da so richtig eingestiegen bin. Es gibt natürlich auch gewisse Elemente, die viel auf den Saiten stattfinden. Wie zum Beispiel eine Snare auf den Saiten, wie ich ja vorhin auch erklärt hatte. Da sind dann vielleicht so ganz normale Fingerstyle-Stücke von Sunga Jung zum Beispiel, wo er die Akkorde spielt und dann irgendwelche Zupfmuster hat und dann mal dazwischen auf die Saiten schlägt. Das ist da vielleicht auch ganz gut zum Anfangen. Aber genau, man muss das einfach für sich selbst abchecken, sich vielleicht auch selbst einfach mal eine Tapping-Passage ausdenken, die einem entweder leicht fällt und dazu dann auf die Gitarre hauen, solche Sachen.
Ja.
Dass man da dann langsam einsteigt, genau.
Mit deinen Nägeln, das machst du selber oder gehst du dann immer
in die Pediküre? Nee, da gehe ich ins Nagelstudio meines Vertrauens.
Cool. Ganz wäre nichts für mich, ich bin nämlich Nagelkauer, exzessiver.
Das kannst du dann nicht mehr, vielleicht wäre es doch was.
Sagen,
ja. Nee, aber die hat mich auch extrem komisch angeguckt, dass ich gesagt habe, ja, was kostet denn eine Hand? Ich brauche nur eine Hand. Sie so, hä, wieso denn nur eine Hand? Ich verarscht die. Nee, und dann...
Ja, cool.
Genau, sind auch ein bisschen länger. Ich meine, ihr zwei könnt es jetzt sehen, die anderen nicht. Aber im Vergleich, genau, ja, die sind steinhart. Also, die brechen auch nicht ab. Also das
kannst du auf jeden Fall Bierflaschen mit öffnen.
Das habe ich noch nicht probiert. Das ist eine richtig gute Idee. Aber fällt mir sonst gerade noch was ein, was da noch wichtig wäre? Seitenlage, dicke Seiten, habe ich gesagt. Fingernägel.
Eine Akustikgitarre macht nicht Sinn zu, macht Sinn zu haben.
Ja, das klar. Sowieso.
Ich glaube, auf einer E-Gitarre kommt da nicht so viel bei rüber. Und Perkussiven.
Ja, stimmt.
Nee, aber sonst?
Ah, nee, das ist ja schon mal etwas so, du sagst auch von den Stücken.
Ja.
Ja, ich habe mir schon mal überlegt, ob ich mal auch mal sowas, eine YouTube-Challenge draus machen soll.
Oder
der komische Schrepptyp auch sowas spielen kann.
Bring ich dir bei.
Ja, das wäre doch
mal da wäre ich sowas von am Start.
Ja, cool. Nee, aber sehr das cool. Ist ja schon mal ein super Anfang, super Einstieg in die Welt von der akustischen, perkussiven Gitarre. Ganz vielen herzlichen Dank, Annika, dass du dann hier in unserer Podcast-Folge mit dabei warst. Immer wieder gerne. Danke natürlich auch an Fabian fürs Mitpodcasten und an unsere Zuhörer fürs Supporten. Wenn mögt, gebt doch bitte einen Daumen nach oben auf Spotify oder 5 Sterne auf Spotify. Ja, 5 Sterne auf iTunes auf alle Fälle.
Überall
immer mal wieder auch eine gerne Rezension abgeben. Gerne kommen, lieben Kommentar schreiben. Wir freuen uns alle drüber und unsere Gäste natürlich auch. Aber nur die lieben Kommentare. Die bösen Kommentare sind natürlich böse und werden direkt
ach komm, die sind auch lustig teilweise. Das ja, die sagen. Sind, okay.
Die sind die gehen halt immer gegen mich. Das ist so.
Ach Quatsch.
Ich bin hier das Obbing-Mopfer von den Leuten, die unsere Podcast nicht mögen.
Das ist nur der Neid.
Genau, weil ich so schöne Katzen habe.
Genau.
So, die heute gar nicht präsent waren. So, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche allen da draußen viel Spaß beim Üben und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Ciao.